AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25. Am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von AI in Finance, dem Payment and Banking Podcast mit meinem guten Freund Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz und Sascha hat gerade eben gesagt, es ist zwar die Ausgabe 17 bei Payment and Banking, aber wir bewegen uns auf ein weiteres Jubiläum hinzu sozusagen, weil wir haben bald 50, nicht jähriges, aber 50-folgiges. Wie ihr wisst, gab es diesen Podcast und auch immer noch zum Nachhören als eigenständigen Podcast. Und wenn wir alle Folgen zusammenzählen, dann haben wir bald 50. Es hat bis hierhin sehr großen Spaß gemacht, lieber Sascha. Und ich begrüße dich zu diesem wunderschönen Wochenendmorgen.
Moin, moin, Mike. Du bist so energiegeladen. Freue mich tierisch, dich endlich wiederzusehen. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen angeschlagen und trotzdem versuchen wir euch hier maximal viel Energie heute zu spendieren, weil es ist so viel passiert in den letzten anderthalb Wochen. Also gefühlt sogar in den letzten vier Tagen, so dass man gar nicht mehr so richtig nachlesen und nachblättern konnte. Wir beide haben uns auch die verschiedenen Themen um die Ohren gehauen und du hast mich versucht, mit Invite-Code zu versorgen. Aber also was da alleine bei OpenAI passiert ist letzte Woche, ist ja wirklich sagenhaft. Und ich würde sagen, damit fangen wir vielleicht mal kurz an und dann können wir uns ja, glaube ich, da so ein bisschen reinhämmern. Also es waren die OpenAI Dev Days in San Francisco.
Die sind ja regelmäßig, kann man sagen, ne? Also ja. Ich glaube alle zwei, drei Monate oder so.
Ja, genau. Sie werden aber immer größer und ich glaube, mittlerweile ist das einfach so ein typisches auch OpenAI oder nee, Apple-Event-Charakter.
Das war mit Bühne, habe ich zum ersten Mal gesehen. Sonst haben die genau. Sich ja irgendwie immer zusammengesetzt in so einem kleinen Raum.
Genau, und es war jetzt am 6. Oktober war es, ich glaube 1500 Entwickler waren dabei in San Francisco und es gab aber Millionen, die diesen Livestream auch verfolgt haben, um dann neue Tools, Modelle, Strategien sich anzuhören. Und wie immer im Zentrum der Verwandlung stand ChatGPT und es ist ganz klar, bei all den Themen, die präsentiert wurden, es soll nicht mehr länger darum gehen, dass es ein Assistant ist oder zukünftig sein soll, sondern es ist wirklich einfach eine Plattform oder Sam Altman sagte Ökosystem. Und das haben wir schon ganz oft gehört, aber ich glaube, er schafft es halt wirklich. Ne? Er will in diesem Ökosystem externe Apps so nativ laufen lassen, hat jetzt verschiedene App-SDKs vorgestellt, da reden wir gleich noch drüber, hat etwas vorgestellt, was Agent Kit hieß, also so ein Baustein für den Bau von intelligenten Agenten, von der Idee bis zur Produktion. Es gab neue Modelle, Sora 2 gab es, mit Audio und Video mittlerweile. Es gibt ein neues GPT Realtime Mini, es gibt das GPT 5 Pro mittlerweile. Also ich würde sagen, kurz gesagt, OpenAI baut nicht einfach nur so die nächsten Iterationen, sondern es will wirklich konsequent zur Plattform werden. Und GPT ist dabei nicht nur die Schnittstelle, sondern es ist, glaube ich, so dieses die Basis für die zukünftige Strategie, oder?
Ja, ich würde es genauso sehen. Also ich habe irgendwo mal gelesen, sogar Betriebssystem. Das fand ich noch fast ein bisschen passender. Und also ChatGPT, wie wir es kennen und nutzen, im Prinzip als Frontend-Kundenschnittstelle. Und das, was Sie vorgestellt haben, ist in der Tat bemerkenswert. Natürlich jetzt wie immer so ein bisschen USA, auch gerade gesagt. Erste Apps sind schon verfügbar. Und der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin wird sich jetzt vielleicht wundern, so nach dem Motto, das gab's doch alles schon mal so mit Plugins.
Ja,
ja, das stimmt. Also es gibt durchaus Ähnlichkeiten, auch OpenAI lernt dazu. Aber was sie jetzt gemacht haben, ist, das Ganze natürlich sehr viel integraler zu machen. Und es gibt einen App Store. Also man unterscheidet im App Store zwischen wirklichen Apps, die ich wirklich in ChatGPT nutzen kann. Heißt als Beispiel Canva, ist eine sehr bekannte Bildbearbeitungsdienst. Der findet dann nicht extern statt, nach dem Motto, es wird etwas nach Canva geschickt, sondern es findet dann im Chatfenster statt. Während Plugins, sowas wie ein Google Mail Connect, dann bei Google Mail stattfindet und ChatGPT zeigt nur die Inhalte an. Ich glaube, das ist so der hauptsächliche Unterschied, wenn man das miteinander vergleicht. Aber bemerkenswert auf jeden Fall. Also da wird noch einiges kommen. Und
ja, und auch die Art und Weise, wie sie die Schnittstellen jetzt bauen, ne? Dieses App-SDK, also Software Development Kit für die Non-Techies. Und hier ist wirklich dieses Ziel, dass sie daraus ein Ökosystem bauen wollen. Und ich glaube auch, ne, wer dann einmal drin ist, der soll dann auch überhaupt nicht mehr raus wollen. Die haben jetzt auch schon so erste Partnerschaften da bekannt gegeben und auch tatsächlich in den Use Cases gezeigt. Also Spotify kannst du nutzen, Canva, wie du sagst, mega cool. Booking.com ist dabei, Zillow, Uber haben sich auch schon. Und du kannst quasi in diesem App-SDK, ne, du kannst eine Reise buchen, du kannst mit Spotify Musik hören, du kannst ne, dein Canva-Poster, One-Pager-Design, Tische reservieren und alles im Chat und ohne, dass du irgendeinen App-Wechsel machst. Du brauchst auch keinen, wenn du es im Browser nutzt, nicht nochmal irgendwie diese Browser-Click-Safari halt irgendwie machen, sondern einfach wirklich nur in diesem Chatfenster. Und das Ganze läuft halt technisch über dieses SDK und dieses sogenannte Agent-Kit, wo Entwickler kleine Mini-Apps und auch Mini-KI-Agenten bauen können, die dann quasi nativ in ChatGPT laufen. Und damit umwirbt OpenAI natürlich jetzt richtig die Entwickler und das Ganze erinnert, also als ich es gesehen habe, dachte ich, okay, das Ganze gab es doch schon mal von Microsoft, ja, dieses typische Playbook, was Microsoft halt immer hat, ne? Erst die Plattform bauen, dann die Welt drumherum kontrollieren. Also so wirklich neu ist es nicht, aber es ist einfach so seamless eingebunden, diese wunderschönen Plugins jetzt mittlerweile in diesem App-Hub hat es, glaube ich, Sam genannt. Und es ist echt toll. Ne? Also das Prinzip ist, glaube ich, Dependency by Design, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also mit jedem Dienst, der integriert wird, wächst so dieser Login-Effekt. Und ich meine, wir beide hängen ja schon entweder in Perplexity, Komet oder in GPT direkt an der Nadel, weil da schon wirklich unser gesamtes Leben stattfindet. Aber wenn du jetzt auch noch sagen kannst, du bist so in diesem Super-App-Gedanken und du hast diesen richtig tiefen Login-Effekt, dann schwindet für mich zumindest der Anreiz, meine ganzen anderen AIs, die ich auch noch so habe, überhaupt zu nutzen, weil ich wirklich jetzt alles an einem Ort habe.
Absolut. Und es funktioniert wirklich, wirklich gut. Also wenn man jetzt tatsächlich, Canva ist ein wunderbares Beispiel, machen wir Einladungskarten für den Kindergeburtstag der Elfjährigen, dann bekommt man eine fertige, designte Einladungskarte. Und natürlich hängt es vom Prompt ab. Ne? Also je umfangreicher ich es beschreibe, desto besser ist auch das Ergebnis. Aber es ist nicht so, dass ein Bild irgendwie nur generiert wird, sondern es ist in Canva. Ich kann es dann auch wieder da weiter editieren. Alle Ebenen sind sauber angelegt. Also es ist wirklich beeindruckend. Und wie du gesagt hast, ganz viele Dienste schon dabei. Ich glaube, Notion ist auch schon mit dabei. Klar, das sind zum Teil Tech-Themen. Das ist jetzt nichts für alle Menschen da draußen. Aber es zeigt, wo die Reise hingehen soll. Plattform, Ökosystem, Betriebssystem. Das ist jedenfalls nicht mehr nur der Assistent.
Total. Und eine Sache, die sie noch ein bisschen tiefer gelegt haben, war die Integration oder die Einkaufserfahrung im E-Commerce. Da haben wir in den letzten Folgen hier auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Du hast viel über dieses Agentic Commerce Protocol gesprochen. Und jetzt gibt es ChatGPT Merchants und die haben so ein Instant Checkout gebaut, wo der Chatbot dich nicht nur berät, sondern tatsächlich jeden Orderflow, jeden E-Commerce-Flow bis hin zum Payments direkt integriert. Ne? Da gab es diese Stripe-Integration, wo wir beide ja auch auf LinkedIn viel drüber auch gesprochen und geschrieben haben. Und das heißt, du kannst jetzt quasi deine neuen Produkte direkt im Chat entdecken, du kannst sie auswählen, vergleichen und du kannst sie bezahlen. Du brauchst nicht mehr auf irgendeine Website zu gehen, es gibt keinen Warenkorb per Definition oder diesen ne, Jetzt-Kaufen-Button. Du schreibst, du liest dir das durch, du lässt es dir hier einordnen und dann kaufst du. Und das ist basiert genau auf diesem Agentic Commerce Protocol, also ACP, was sie mit Stripe entwickelt haben. Und ich glaube, Etsy ist schon wirklich drin, ne? Und Shopify wollen sie doch aber jetzt auch bald
announcen. Shopify ist das nächste. ersten größeren PSPs habe schon angekündigt, das zu unterstützen, also die, die jetzt noch nicht dabei waren. Und was interessant ist, es gibt, nicht in der deutschen Version, also wenn man in VPN nutzt und sich dann bei ChatGPT einloggt, gibt es in der linken Navigation einen Button, der heißt Einkäufe. Und dort findest du dann die Übersicht deiner Einkäufe. Also es zeigt, wie krass vereinnahmend das ist. Ja, warum sollte ich also jetzt noch bei Google Mail die Rechnung suchen? Da findest du sie. Also es soll dort alles stattfinden, wie dann genau dann was, ich habe nichts kaufen können, also was dann sich hinter dem Button genau dann verbirgt, was man da zu sehen bekommt, weiß ich noch nicht, aber es gibt zumindest mal diesen Einstiegspunkt.
Ja, du hast halt nicht dieses nervige Tab-Hopping mehr. Du fragst im Chat, zeig mir weiße Sneaker für, keine Ahnung, unter 80 Euro oder sowas, kommst Vorschläge und kaufst sie. Was ich sehr spannend finde, ist vor allem so diese Händlerperspektive. Ja, das heißt, die Merchants können ihre Produkte jetzt direkt in ChatGPT hochladen. Du kannst Bilder hochladen, Preise, Ranges, Verfügbarkeit. Und die Kunden zahlen dann, ne, Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte, was auch immer. Und du hast so diesen Checkout, um dann wirklich, also ich finde, diesen reibungslosesten Kaufprozess ever zu haben. Es ist noch einfacher als Amazon direkter Checkout. Und für Händler ist das natürlich total spannend, ne? Weil die Händler bleiben so Merchant of Record, heißt es. Also sie bleiben, wie sagt man, rechtlich verantwortlich quasi für das gesamte Fulfillment, auch für die
Logistikunternehmen,
für den
könnte
Support,
man auch sagen.
Logistik, genau. Am Ende verkommen sie zum Fulfillment Center und Logistikunternehmen und die eigentliche Shopping Experience gibt es quasi nur noch im Chat und ChatGPT wird damit also wirklich direkt zum Marktplatz und Verkäufer zur gleichen Zeit. Händler bedeutet das, die Sichtbarkeit von ihnen hängt eigentlich auch jetzt nicht mehr vom, keine Ahnung, ne, Werbebudget, Kampagnen, SEO ab, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sondern absolut nur noch vom Produkt und von der Relevanz. Das heißt, solange OpenAI, ne, vielleicht letzter Gedanke noch, darüber habe ich nachgedacht, keine Anzeigen schaltet, oder also das wird, glaube ich, nur eine Frage der Zeit bleiben, aber es ist wirklich, egal wie der Händler seine Kampagnen halt irgendwie macht, wie ChatGPT die Integration macht und wie sie ihren eigenen Algo quasi jetzt füttern in der Relevanz, das wird dafür entscheiden, welche Sneaker wir beide kaufen.
Absolut. Und was ich daran so interessant finde, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, ne? Also Logistikunternehmen, das ganze Thema Payment Orchestration, also früher oder auch heute ist es noch so, dass ja im E-Commerce gerne auch Händler so den Zahlungsmittelmix so anpassen, wie es für sie am besten ist, von bestimmten Kunden, den zeigt man halt dann noch Rechnung an. All das wird ja jetzt quasi overruled, weil es halt eben nicht mehr im E-Commerce-Shop stattfindet. Das ganze Thema Loyalty findet nicht mehr statt. Du kannst nicht mal noch irgendein Upselling machen nach dem Motto, Kunden, die das kauften, kauften auch das. Und was ich total interessant finde als Gedanken, ich habe jetzt eine interessante Zahl gelesen, dass die Nutzung von ChatGPT alleine in den letzten 12 Monaten um 6% gestiegen ist, während das Suchvolumen bei Google ungefähr 5% gefallen ist.
Genau.
Das heißt, das verlagert sich. Und was heißt das auch? Du hast eben das wichtige Wort SEO gesagt. Du konntest früher deinen Shop so optimieren. Die Leute haben dann irgendwelche Ratings gesehen, ob die echt waren oder nicht. Was aber jetzt bei ChatGPT passiert, du suchst nach einem Produkt. Es werden alle User-Reviews eingesammelt. Es werden alle Shop-Reviews eingesammelt. Alles, was es gibt. Und dann kriegst du das für dich besten Link angezeigt. Und das als Händler zu overrulen bzw. zu beeinflussen, halte ich für maximal schwer, weil du machst jetzt nicht mehr eine Webseitenoptimierung, sondern du musst ja im Prinzip alle 1000 Kanäle da draußen optimieren und das halte ich für sehr schwierig. Für uns Kunden ist es vielleicht was Gutes, für Händler kann das bedeuten, dass halt Traffic und Volumen verloren geht.
Für Kunden, das wird sich halt erst noch rausstellen, weil wir haben schon den Google-Algorithmus nicht verstanden. Was wir aber mehr und mehr, zumindest in unserer Branche, auch verstanden haben, ist, wie du durch SEO, SEM, all diese Themen den Google-Algorithmus beeinflussen kannst. Und dann konntest du halt auch verstehen, wie Kunden, Ratings, Reviews und Co. auch dazu beitragen und eine gewisse Objektivität dort hineinbringen. Und du hast verstanden, ne, die ersten 3 Links sind gebiddet, danach wird es ein bisschen objektiver. ChatGPT haben wir keine Ahnung, wie dieser Algo funktioniert. Und deswegen auch, also sowohl für Händler als auch für Kunden ist da das Risiko, was nicht wirklich tief integriert ist, wahrscheinlich durch, keine Ahnung, exklusive Partnerschaften, ne, Trainingsdaten etc., wird einfach komplett unsichtbar. Wir werden diese Produkte nicht mehr sehen. Wenn wir unsere Suche direkt in ChatGPT starten, dann verlieren auch Google und Amazon einfach den allergrößten Hebel, den sie schon haben, ne? Der große Plattformeffekt, halt irgendwie der späten 2000er, der dann einfach so geleveraged wurde, der ist einfach von heute auf morgen nicht mehr da. Dadurch wird ChatGPT zu so einer Art Zwischenschicht, aber zu einer sehr zähen Schicht, glaube ich, zwischen Nutzer und Händler. Und dann bin ich gespannt, was wir für Revenue Streams sehen. Welche Provisionserträge dann kommen. Hier ein Prozent mal, da gibt es noch ein Prozent. Also ein vollkommen neues Einkommensmodell, glaube ich. Und plötzlich ist OpenAI halt nicht nur noch der KI-Anbieter, sondern das ist eine wirklich immense Umsatzmaschine dadurch auch. Und das, da bin ich sehr gespannt drauf, wenn wir da halt irgendwie die nächsten Schritte sehen.
Ja, schöne neue Welt. Ich meine, wir reden immer so natürlich auch, das muss man so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer so die Lanze brechen. Also ja, wir sind manchmal sehr düstere Propheten. Und wenn wir sagen, es verlagert sich ganz viel, dann kann ganz viel auch am Ende vielleicht doch nicht gar nicht so viel sein. Und ich glaube nicht, dass Amazon, Zalando und Co. morgen alle ihre Shops umstellen müssen. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, es passiert was. Und diese Entwicklung nur zu beobachten, ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also, weil sich das manchmal so ein bisschen sehr dramatisch anhört, gerade von mir.
Nee, du hast schon recht. Also, ich glaube, wir überschätzen immer noch so ein bisschen die Geschwindigkeit und auch die Marktmacht von den anderen Großen, die ich gerade quasi gedoomt habe. Nichtsdestotrotz ist das ein technologischer Sprung, der, glaube ich, auf Endkundenseite vollkommen neue Themen auslöst. Ja, also ich glaube, man kann das, weißt du, vor 10 Jahren haben wir noch über Conversational Banking gesprochen. Vor 5 Jahren wurde das zum ersten Mal so ein bisschen realistisch. Ich glaube, jetzt wird es zum Conversational Commerce, was Alexa vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren sein wollte, was sich seitdem eher nach hinten entwickelt hat.
Was ist eigentlich mit Alexa passiert?
Also, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe eine tolle News gefunden. Aber ich glaube, dieses Conversational E-Commerce bedeutet für uns weniger bewusstes Shoppen, als mehr, wir sind ja sowieso mit unseren Agenten und Assistants dabei, Gespräche zu führen und dann werden wir, glaube ich, mehr nebenbei kaufen. Ja, und weil unser Assistent kennt unsere Vorlieben, der kennt unseren Stil, ne, durch auch Bilder, durch meine Ray-Ban Glasses, wo er Sachen gesehen hat, der kennt unser Budget, weil es dann natürlich eine Agentic Integration in mein Banking gibt und damit macht er dann auch passende Vorschläge, auch ganz ohne Bannerwerbung. Ich hoffe sehr, dass er mir dann auch sagt, Sascha, dein Budget ist überschritten am 3. des Monats und du solltest jetzt vielleicht nicht mehr den 12. Sneaker kaufen. Ja, nein. Aber ich glaube, das wird interessant, wie sich das entwickelt. Und wir haben halt alle vor 5 Jahren über Klarna geschimpft, ne, mitten in Corona über Buy Now, Pay Later und die Versuchung, die vor allem halt irgendwie die Gen Z kommt. Jetzt wird es, glaube ich, auch interessant, was das mit unserem Einkaufs- und auch Budgetierungsverhalten für andere Generationen auslöst. Ich bin gespannt.
Ich auch. Und jetzt habe ich doch noch einen Gedanken, ganz kurz gedroppt, wo ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder drüber nachdenke. Also zwei Sachen. Ich erwische mich manchmal dabei, dass ich doch lieber klicke als schreibe. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen halt auch auf das Shopping hat, weil jetzt wirklich nach Produkten zu suchen und dann kriegst du halt im Chatfenster bei Perplexity oder ChatGPT dann irgendwie eine Liste, aber du hast halt keine Bilder dabei. Die sieht auch ehrlicherweise immer anders aus, die Liste, das muss man auch sagen, weil sie immer wieder neu generiert ist. Und dann gehe ich doch zu Zalando und klicke mich durch, insbesondere wenn man sich auch ein Stück weit inspirieren lassen will. Und manchmal ist es auch zu aufwendig, irgendwas zu beschreiben. Weißt du, wie ich meine? Also du suchst ja nicht nur nach einem Produkt, sondern du suchst ja nach einer, oder anders, du suchst nicht nach einer Marke, sondern nach einem Produkt. Und ja, also da bin ich, das ist noch so mit den Knoten, den ich im Kopf habe, wo ich manchmal überlege, wird wirklich ganz, ganz viel im Chat stattfinden oder ist es am Ende vielleicht doch halb so wild?
Let's see. Also ich glaube auch, die Ausgabe wird interessant. Also was ist überhaupt das Interface der Zukunft? Weil wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, nach Sneakern oder nach irgendeinem Hemd suchst und alles wird dir nur noch per Voice auch wieder zurückgegeben, dann wird es halt schwer, ne? Aber ich glaube schon, dass durch wirklich eine tiefen Integration mit deinen Vorlieben, mit deiner Historie und dann vielleicht sogar, keine Ahnung, ne, du willst ein Hemd und der sagt dir, guck mal, ich habe ein Bild von dir genommen und die 5 besten Hemden, die ich halt bei Zalando, About You etc. gefunden habe, zeige ich dir mal an deinem Körper in 3D. So,
ja, klar.
Ist ja auch schön, ne? So,
ja, klar.
So, genau.
Aber
ich fand, das krasseste war Sora 2, oder?
Oh ja.
Also da musst du bist ja hier unser Bildhäschen.
Also was ist Sora 2? Sora 2 ist, der Name lässt es vermuten, die Version 2 der bildgenerierenden, videogenerierenden AI von OpenAI. Und das, was sie dort gebracht haben, ist wirklich, ja, Nochmal Next Level Shit. Zunächst einmal sind sie einen ganz interessanten Weg gegangen, überhaupt Sora 2 im Moment nur amerikanischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, so dass ich mir das anhabe schauen können, nämlich in Form einer App. Und diese App kann man sehr gut vergleichen mit Instagram oder TikTok. Das heißt, es werden Reels dargestellt. Die Reels haben immer die gleiche Länge. Nur es gibt einen klitzekleinen Unterschied, dass diese Reels halt eben nicht echt sind, also keine aufgenommenen Videos, alle AI generiert. Das ist das eine. Und die Qualität, komme ich gleich zu. Was man macht mit dem Anmeldevorgang, man legt einen eigenen Avatar an. Also man macht nicht nur ein Profilbild, ich bin der Mike, sondern du musst 5 oder 6 Zahlen ins Smartphone sprechen und es wird ein Video von deinem Kopf aufgenommen, so ein 5-sekundiges Video, und daraus wird ein Avatar. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst also sagen, add me, also du kannst dich selber hinzufügen mit, das geht jetzt nicht mehr, Adolf Hitler Hockey spielen, ja, oder ein Cagefight, komme ich wie gesagt gleich zu, und dann gibst du dem ganzen Thema einen Prompt und es wird ein entsprechendes Reel daraus erstellt. Die Qualität ist erschreckend, also im Sinne von wow, erschreckend, hängt natürlich davon ab, je mehr Videomaterial zur Verfügung stand, also das zu lernende Material, desto besser ist natürlich auch das Ergebnis. Das heißt, das eigene Avatar ist nie so gut wie beispielsweise, wenn Bob Ross, bleiben wir mal bei einem Beispiel, das Firmengebäude der DKB malen würde. Das wirst du vor den Bob Ross Videos, gibt's ganz, ganz viele. Ich habe selber ein paar erstellt. Das ist absolut absurd. Vor allem kannst du ihm dann diese typischen Bob Ross, also für die Jüngeren unter uns, Bob Ross war dieser Typ mit dem Wuschelkopf, dem man stundenlang zugucken konnte, weil er gemalt hat mit Öl, mit einer sehr einfachen Maltechnik. Ich will es nicht überkomplizieren. Jedenfalls war das ein cooler Dude. Leider viel zu früh gestorben. War, glaube ich, in den 80ern bis Anfang 90er Jahren sehr aktiv. Ja. Und er hatte so eine ganz sanfte Stimme und die war so herrlich. Und du kannst ihm jetzt alles in den Mund legen, ja. Und dann malt er das DKB-Logo oder das Sparkassen-Logo oder was auch immer, wunderschön auf Öl. Und es sieht wirklich aus, als ob er es getan hat. Und das war in den ersten Tagen völlig wild, weil das Einzige, was OpenAI blockte, waren lebende Persönlichkeiten. Das heißt, du konntest jetzt nicht irgendein Celebrity, es sei denn, dieser Celebrity war auch dort angemeldet, dann konntest du ja mit dem Ad den quasi adden in dein Reel und dann wurde dann daraus ein Reel erstellt. Aber verstorbene, in Anführungsstrichen, Persönlichkeiten konnte man generieren. Man konnte also Martin Luther sagen, I have a dream that mobile payments in Germany, keine Ahnung was. Dann hat er das gesagt, also historische Reden, Kennedy natürlich gar kein Problem. Man konnte aber auch Albert Einstein gegen Hitler kickboxen lassen. Einstein hat natürlich gewonnen wegen der besseren Technik. Alter. All das ging. Und da sind einige Videos wirklich viral gegangen. Also es gab eine Flut, selbst bei Instagram, von Videos von so einer Dashcam, weil du konntest natürlich jetzt alles sagen, ne? Du konntest also die Tonalität, du konntest die Kameraführung, alles. Es gibt ja diese Door-Dashcams, gerade in den USA sehr beliebt. Und dann gab es auf einmal Videos, wo ein kleines Kind an der Tür stand, so Australien, und vor der Tür war ein Krokodil und du sahst dieses kleine Kind, wie es dem Krokodil da Süßigkeiten am Geben war und panisch die Mutter hinten am Schreien, was machst du da, geh weg, komm sofort wieder rein. Nicole hat mir gestern ein Video gezeigt, ja, und so, ja, wie krass, und ja, also wir fallen darauf rein, also das ist halt eben nicht echt. Die Qualität ist absolut absurd. So, jetzt habe ich ganz viel über Sora 2 gesagt, aber es zeigt, wo die Reise hingeht. Und Sora 2, und das ist auch wichtig, es ist nicht nur, wie bei Sora, Bild ohne Ton, Video ohne Ton, sondern es ist jetzt mit Ton. Und du kannst die Videos hochladen, du kannst sie runterladen. Es ist wirklich, wirklich qualitativ großartig. Und ja, Fake News haben ein neues Werkzeug bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich, ich habe es mir noch nicht reingetan, aber jetzt, also nach dem, was du beschreibst, muss ich auf jeden Fall deinen Invite-Code, vielen Dank dafür, später mal ausprobieren. Heute ist Wochenende, von daher geht das noch. Aber ich habe mir nur so ein paar Videos angeschaut und ich finde die Weiterentwicklung sehr spannend nach Sora. Also ne, diese längeren und stabileren Szenen, die Bewegungen, auch diese, also realistische Physik, das ist ja, glaube ich, gerade bei den bildgebenden Modellen von künstlicher Intelligenz immer noch so ein bisschen der Kasus Knaxus gewesen. Ich habe so ein Video gesehen von einem Basketballspieler und der, also wenn der Ball geworfen wird und dann quasi in der richtigen Flugbahn wieder vom Brett abprallt, das ist wirklich kompliziert, ja. Oder wenn Wasser fließt und Körper sich gleichzeitig dann bewegen, und Licht und Schatten super realistisch brechen. Ich glaube, darum geht's, ne? Oder wenn der Wind geweht hat, sowas. Und das finde ich total eindrucksvoll. Ich konnte es nicht unterscheiden. Und du hast ja auch über diese iOS-App gesprochen, womit du jetzt deine Videos erstellen und remixen und sowas kannst. Und da habe ich gelesen, dieses neue Cameo-Feature, wo du quasi mit dir selbst so dich in Szenen einbauen lassen kannst. Ja, habe ich sofort irgendwie an dich gedacht, wie du mit deinem Hund irgendwie durch KI-generierte Siegen läuft, während im Hintergrund so dein
eigener digitaler... Lustigerweise habe ich tatsächlich so ein Video erstellt.
Wirklich? Also aber du, und im Hintergrund hast du deinen Zwillingsmike, der plaudert. Das ist so ein bisschen wie Metaverse, aber halt jetzt nicht mehr so einfach nur cartoonseitig generiert, sondern halt echt. Das finde ich total spannend.
Ja, und es ist so spannend, dass OpenAI die Reißleine ziehen muss. Also es ist jetzt so, also am Anfang hatte die App 5-Sterne-Bewertung, weil du konntest extrem viel machen und mittlerweile ist es so dermaßen reguliert, sage ich mal, oder orchestriert, dass halt ganz, ganz viele Sachen, das, wo die Leute natürlich Bock hatten, ja, weiß ich, ein Boxkampf mit Muhammad Ali oder sonst irgendwas, das geht halt alles nicht mehr, weil ganz, ganz viele Menschen sich beschwert haben. Es gibt ein sehr prominentes Beispiel, die, ich weiß nicht, die Frau oder die Tochter von Robin Williams, dem Komiker, der sich ja vor einigen Jahren leider hat das Leben genommen, der hat auf einmal TED-Talks gehalten, ja, über das Leben. Und das war für die Angehörigen eine sehr schmerzhafte Erfahrung, klar, auf einmal wieder ihren Vater oder Mann sehen, wie er irgendwas sagt. Und du kannst halt diesen Personen alles Beliebige in den Mund legen. Und es gibt noch ein zweites Beispiel, was auch zur Qualität was aussagt. Du konntest South Park Videos erstellen und dadurch, dass Sora so eine Kontinuität hat, also die Charakter blieben gleich, haben User angefangen, sich eigene South Park Folgen zu erstellen. Also 15-minütige, 20-minütige Folgen ist natürlich für jemanden, der das eigentlich macht und damit Geld verdient, nicht so cool. Geht auch nicht. Ja, aber, und das ist ja der Knackpunkt, das ist der Entwicklungsstand und wir haben ganz viele auch offene LLMs, gerade aus China ist jetzt wieder ein neues gekommen, was sehr, sehr gut sein soll, auch von der Qualität an Sora 2 ranreichen soll, die kannst du dir dann installieren, dann machst du den ganzen Krams lokal. Das heißt, Content, den wir heute genießen, in Anführungsstrichen, wird, ich glaube, er wird, ich weiß nicht, ob man sagen kann, belanglos, aber wir werden noch eine lange Zeit erleben, wo wir mit Content überflutet werden.
Ja, und ich finde schon, das habe ich gelesen, auch diese neue Regelung zum Urheberrecht in Sora und wahrscheinlich wird die jetzt nochmal angepasst, aber die ist schon sehr heikel, ne? Weil ich glaube, dort steht mehr oder weniger verklausuliert drin, dass geschützte Inhalte im Training und auch im Output, also in der Inferenz, auftauchen dürfen, sofern der rechte Inhaber nicht aktiv widerspricht, was ja halt ein Bullshit ist, weil du halt ganz oft einfach gar nicht die Rechte proaktiv einholst und als rechte Inhaber nicht weißt, was da gerade quasi mit deinen Rechten, ne, auch wir haben das alles über Taylor Swift und sowas gelesen, was da passiert. Aber wenn es einmal, und das wissen wir ja auch, in Trainingsdaten wiedergefunden wird, hast du auch als Model-Owner gar keine Chance, es irgendwie wieder rauszukriegen und du wirst es irgendwo halt wieder in den Output-Files halt sehen. Und das ist sehr, sehr heikel und ich finde auch kritisch und da bin ich gespannt, wie OpenAI damit umgeht, weil diese ganze Urheberrechtsfrage ist ja weiterhin ein Desaster.
Ja, und auch da noch ein letzter Gedanke, weil wir so einen schönen Plausch haben. Ich weiß noch, wie schwierig es war und auch ist, aus dem Google-Suchindex rauszuholen. Also wenn du sagst, ich möchte da nicht mehr auftauchen. Das kann man aber, wenn man es irgendwann mal geschafft hat, ja noch überprüfen. Wie zur Hölle möchtest du denn als Nutzerin oder Nutzer in einem LLM überprüfen, ob du jetzt wirklich da nicht mehr drin bist? Das ist quasi unmöglich. Ja, also wie du es gesagt hast, das ist bedenklich und auch Teil der Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen.
Genau. Haben wir Thema Urheberrecht, springen wir einmal kurz nach Deutschland. Zur GEMA. Ne? Es war ja, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass das passiert, aber jetzt steht OpenAI auch in Deutschland vor Gericht und zwar wegen Musik. Ne? Die GEMA, für alle, die sie nicht kennen, das ist, wie heißt das, Deutschlands Verwertungsgesellschaft, glaube ich, also quasi für Urheberinnen und Urheber für Musikverwertung. Die hat jetzt eine Klage direkt gegen OpenAI eingereicht und der Vorwurf ist, dass OpenAI urheberrechtlich geschützte Songtexte in den Trainingsdaten von ChatGPT verwendet hat. Und das Ganze natürlich, logisch, ohne Lizenz, ohne Vergütung, aber eben halt auch ohne Erlaubnis. Und da gibt es jetzt beim Münchner Justizgericht quasi um die Grundsatzfrage, darf eine AI mit urheberrechtlich geschützten Werken trainieren, wenn die Urheber nicht zugestimmt haben? da gibt es, glaube ich, wir beide würden sagen, auf keinen Fall, sagt die GEMA auch. Und die sagt, sie möchte mehr Transparenz über diese Datensätze, aber auch dann tatsächlich, wenn es passiert, über eine Entschädigung für die Nutzer und auch im Zweifel tatsächlich eine Unterlassung, wo wir ja wieder beim Kasus Knaxus sind. Wie willst du etwas unterlassen, was du selber gar nicht wirklich kontrollieren oder auch dann modifizieren kannst in deinem eigenen System? OpenAI sagt jetzt wiederum auch öffentlich, man halte sich immer an geltendes Recht, national auch, und man spiegele grundsätzlich nur das Gelernte wieder, also keine echten Texte, keine statistischen Wahrscheinlichkeiten, nur statistische Wahrscheinlichkeiten, genau, so rum. Die GEMA sagt, das könnt ihr schon glauben, liebes OpenAI, aber wir haben Fälle, in denen ChatGPT quasi komplette Songtexte von deutschen Künstlern ausgespuckt hat. In Amerika kann man das vielleicht noch so ein bisschen links und rechts tweaken, aber die haben tatsächlich wohl Songtexte jetzt zitiert von Reinhard May, von Rolf Zukowski und vor allem von Helene Fischer. Ne, also irgendwie atemlos durch die Nacht hieß das Biest, glaube ich, war da wirklich 1:1 auch reproduzierbar. Und da hat die zuständige Richterin am Landgericht München jetzt auch schon in einer Pressemitteilung ans dpa gesagt, dass sie komplett diesen zentralen Punkten der GEMA folgt und tatsächlich jetzt auch schon den Europäischen Gerichtshof einschalten möchte, damit sie hier einen echten Präzedenzfall aus Deutschland heraus erwirken. Und dann würde feststehen, KI-Training ist kein rechtsfreier Raum, ne, lieber Sam Altman, Mark Zuckerberg etc. Wer Werke nutzt, muss auch dann dafür zahlen und schlussendlich fairerweise irgendeine Art von Unterlassung auch möglich machen.
Ja, und ich finde es so spannend, weil du könntest ja, wenn man einigermaßen kreativ wäre, könnte man ja Künstlerinnen und Künstler auch bewusst mit einbeziehen, indem man sagt, okay, wir geben unseren Anwendern, also den Endnutzerinnen und Nutzern, die Möglichkeit, Helene Fischer Musik zu erstellen, aber dann soll halt Helene Fischer was davon haben. Mhm. Ähnlichen Gedanken haben wir ja schon mal diskutiert, gerade bei so TV-Serien. Also wenn wir mal irgendwann so weit sind, dass wir irgendwelche Lieblingsserien selber generieren können, ich bin gerne bereit dafür von Star Trek, die werden nicht mehr gedreht, ja, irgendwelche Templates mir zu holen in einem Abo und dann mache ich mir meine eigenen Folgen. Hauptsache die Geschichte geht weiter. Also da wäre ich ja fein mit, aber dieses einfach, naja, die Daten sind ja da und wir nutzen das, das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht. Und auch hier ist natürlich wieder Europa, USA. Es ist schön, wenn die GEMA OpenAI irgendwie auf die Füße tritt. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir dann nicht in den USA einen Helene Fischer Song machen kann.
Ja, das gute alte Problem des Internets als rechtsfreien Raum weltweit. Ne?
Aber jetzt wird's, glaube ich, also ich habe zum ersten Mal, ich bin ja so ein, ich hätte fast gesagt, das darf man nicht auch, ich bin nicht anarchisch, also nicht falsch verstehen, aber ich bin so, dass ich sage, man sollte nicht das Internet nicht regulieren. Aber ich hatte jetzt schon so 2-3 Mal so den Gedanken, ja, vielleicht doch. Also ist nicht alles gut, was gerade da passiert.
So, es gibt News von unserem Lieblingsneuen Browser Komet. Hast du gesehen?
Jetzt, ich habe nur gelesen Komet und Neon und ich dachte, ich wäre verdammt gut informiert, hol mich ab.
Nee, bist du. Also am Ende für dich ist es tatsächlich keine News, aber ich glaube für alle anderen, die uns auch überflutet haben mit Fragen nach Invite-Codes für Komet, den neuen Browser von Perplexity, weil wir beide haben davor, weiß nicht, 3-4 Episoden mal drüber gesprochen und seitdem ist das ja so, wie ich verstanden habe, auch dein Standard-Browser geworden. Ich nutze den auch mal mindestens 50-50 und ich habe wirklich viele Anfragen bekommen, aber ich habe einen weiteren Invite-Code bekommen, den habe ich freigegeben, aber mehr nicht. Also die sind sehr, sehr reguliert gewesen. Und jetzt ist dieser Komet-Browser tatsächlich für alle Nutzer frei verfügbar. Bisher war das nur auch für zahlende Abonnenten und jetzt dürfen alle rein. Und das ist, ich finde, ziemlich cool. Das ist wieder ein Stück weit Demokratisierung. Natürlich wollen sie damit auch ihre Produktpalette halt irgendwie deutlich breiter aufstellen. Und Perplexity betont hier das nochmal, dass alle Browsing-Daten wirklich lokal bleiben und keine generellen so Server-Uploads stattfinden. Zumindest nicht ohne Zustimmung. Ich bin ja so ein bisschen skeptisch. Ich habe ja dann noch nicht so meine ganzen Verknüpfungen mit meinen privaten Themen gemacht, mit meinen geschäftlichen sowieso nicht. Da würde ich auch immer noch als Disclaimer hier dringend abraten davon, weil wir noch nicht genau wissen, wie die Weitergabe der Informationen halt wirklich läuft. Aber es ist schon interessant, wie Perplexity hier weitergeht und sich jetzt irgendwie auch das Ganze erschließt. Und das Gleiche macht Opera jetzt auch, ne? Für alle jungen Menschen. Opera ist auch ein Browser, tatsächlich sehr offener Browser, irgendwie, glaube ich, auch aus den 90ern. Und die haben einen neuen Browser, der heißt Neon, mit einem, ich finde, sehr ähnlichen Ansatz. Also es ist so ein bisschen visuell sehr verspielt, aber auch ein KI-gestützter Browser, der zurzeit noch über eine Warteliste getestet werden kann. Ich stehe da drauf, habe es noch nicht geschafft. Aber ich finde, diese beiden Themen machen so den Browser zur Kommandozentrale für KI-Agenten. Also so nutzt du es doch auch, oder?
Neon von Opera. Opera gibt es schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Es ist ein ursprünglich schwedisches Unternehmen. Waren immer so der Underdog der Browsers. Wurden aber, ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren von einem großen Konzern aus China gekauft. Und inzwischen weiß man, was das Thema Datenhunger und auch Senden der Daten über den großen Teich betrifft. Opera sehr, sehr auskunftsfreudig ist. Also hier würde ich noch dringender davon abraten, private Daten oder Ähnliches. Also ich weiß das deshalb, weil mein Sohn, der eigentlich mit Datenschutz jetzt nicht allzu viel am Hut hat, der sagt, ich nutze keinen Opera mehr. Ich sage, warum? Was stimmt nicht mit dir? Weil das auch so ein, gerade in der Gaming-Szene ein sehr beliebter Browser war. Er sagte, nee, da wird zu viel nach China gepustet. Ob das alles immer so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe aber tatsächlich selber nochmal recherchiert und es ist tatsächlich so, dass man nicht so genau weiß, was wo hin und her geht und die Empfehlung eigentlich ist, ein bisschen aufzupassen. Aber zu deiner Kernaussage, ja, es passiert immer mehr im Browser. Anthropic hat gerade den Beta-Test laufen. Die bringen keinen eigenen Browser, sondern bringen dann für Chrome und Safari einfach Plugins, warum auch nicht, oder Firefox. Mit der gleichen Idee, dass es halt dann ein Assistent ist, der nebenher läuft und das, was du auf der Webseite machst, sehen kann, sofern du denn den Zugriff gibst und darauf dann entsprechend agieren kann. Und ja, ich nutze Komet fast ausschließlich, hat auch damit zu tun, dass er jetzt so ein bisschen erwachsen geworden ist. Man kann die ganz normalen Plugins nehmen, die man auch im Chrome Store nutzen kann. Das funktioniert, das ist kompatibel. Und ich nutze es tatsächlich nicht für so super sensible Sachen, aber wenn ich jetzt irgendwie was recherchiere oder so, dann ist es eigentlich schon Komet.
Cool. Und da wir noch in der Ecke der Big Player sind, du hast ein neues Modell von Claude mitgebracht, oder?
Solid, ja, das habe ich auch.
Irgendwas.
Ja, schön, dass du mich jetzt hier auf dem kalten Fuß erwischt. Ja, es gibt ein neues Modell von Claude. 4.5 ist es, glaube ich. Das kann ganz viel mehr als die anderen Modelle. Ich habe es tatsächlich nur überflogen. Claude ist ja insbesondere bei Entwicklern, also Entwickler im Sinne von Menschen, die programmieren, sehr, sehr beliebt, weil es halt darauf extremst gut trainiert ist und es soll insbesondere beim Schreiben von Programmcode nochmal einen Tick besser sein. Ehrlicherweise hört es dann auch schon auf, was mein Wissen jetzt gerade betrifft, denn du hast jetzt noch mehr.
Nee, dann hätte ich dich nicht so auflaufen lassen. Ich fand es auch nur spannend, dass ich es in unserer Liste gesehen habe. Und das Einzige, was ich gehört habe, ist halt, und ich weiß auch, dass es so das beste Coding-Modell, glaube ich, ist, wenn du Entwickler fragst. Und die haben wohl jetzt auch einen, ich weiß nicht genau, wie es heißt, so ein bisschen gefährliches Halbwissen, glaube ich, so ein Agent-SDK von Claude, wo Entwickler zum ersten Mal eine Infrastruktur erhalten, mit der Anthropic selber quasi Claude-Code gebaut hat. So, und damit können quasi jetzt eigene KI-Agenten erstellt werden. Nicht nur für Coding-Anwendungen, sondern tatsächlich für jede Art von Automatisierung. Und ich glaube, das finden gerade Entwickler, die sich jetzt mit den APIs auseinandersetzen, halt für künstliche Intelligenz-Schnittstellen, sehr, sehr interessant. Wie die Verfügbarkeit ist, der Preis, Sicherheit, I don't know.
Ohnehin, das Thema Vibe-Coding ist ja, also das ist jetzt nicht primär Vibe-Coding, aber überhaupt der Einsatz von KI im Bereich der Entwicklung ist, glaube ich, etwas, wo der Anwendungsfall am klarsten ist und wo er auch mit neben so bildgenerierender AI wahrscheinlich aktuell am häufigsten vorkommt. Das hat durch solche Entwicklungen von Claude mit Anthropic zu tun, aber auch sowas, was wir, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Lovable, dann gibt es ja noch Codex als Plattform. Auch hier tut sich einiges und auch da ist es ja nicht so, dass man sagen kann, naja, diese Tools lösen alle die Entwickler ab, aber sie helfen zumindest den Entwicklern sehr viel schneller Code zu generieren. Entbindet uns nicht von der Pflicht, uns den Code genau anzuschauen, gerade wenn wir über sensible Applikationen sprechen, aber so Routineaufgaben, Sachen, die einfach langwierig sind, lassen sich dadurch natürlich extremst gut umsetzen. Und Anthropic, ich finde es sowieso faszinierend, also sie sind ja, glaube ich, bewusst nicht so den Weg gegangen, so in Richtung Endkonsumentinnen und Konsumenten, sondern tatsächlich eher so in die Tech- und Profi-Ecke. Warum auch nicht? Also die scheinen da ganz gut unterwegs zu sein.
Total. Wollen wir mal in die Finance-Ecke hüpfen oder hast du noch was aus der Big Tech-Ecke?
Nee, du hast aber zwei. Normalerweise finde ich ja mal irgendwie coole Sachen. Mhm. Diesmal du. Also auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, lieber Sascha. Deswegen,
das Stage. Oder wie Pip sagen würde, jede Uhr geht auch zweimal am Tag richtig, ne? Genau, ein liebevolles Fuck you nach Siegen. Aber ansonsten, genau, es gibt so ein bisschen was aus der Fintech-Ecke. Es gibt ein Fintech aus London, das heißt Bot Financial. Das hat jetzt ein neues Produkt vorgestellt, was ich sehr spannend finde, tatsächlich für Banken, so ein bisschen so eine Art Software-as-a-Service-Enterprise, was so quasi die Nutzung von KI im Banking mit diesen MCP-Servern, also Model Context Protocol, verbessern soll. Und damit können jetzt KI-Agenten direkt auf deine Bankdaten zugreifen, natürlich mit deiner Zustimmung. Und das Ziel ist, dass KI dann nicht mehr nur länger Fragen in so dusseligen Chatbots beantwortet, sondern wirklich eine direkte Interaktion mit deinem Banking und Core-Banking ermöglicht. Also das, was du dir schon selber so ein bisschen mit Lovable da zusammengezimmert hast auf der, ich weiß gar nicht, worauf du das FinTS wahrscheinlich? Oder eine Stelle?
Ja, das war gar nicht funktionabel tatsächlich. Ich habe das gar nicht angebunden.
Ich dachte, das ist dein Kontostand, den ich da mit den vielen Nullen immer sehe.
Das ist mein Kontostand, aber dem habe ich vorher gesagt.
Okay, fair. Also, was kann das Ding? Das ist so eine Ausgabeverhalten zum Beispiel. Du kannst sagen, wie viel gebe ich pro Monat für Essen aus? Wie viel gebe ich für Restaurants aus? Kann ich mir eine Baufinanzierung leisten zum Beispiel? Also auch eine gewisse Produkttauglichkeit. Und damit lassen sich mit diesem Bud AI KI-gestützte Assistenten, aber auch Kundentools so entwickeln, dass sie nicht nur die Daten auswerten, sondern wirklich auch kontextbezogen beraten. Und das ist im ersten Schritt natürlich wie immer Kundenservice-Agenten, das heißt eine KI erkennt bei einer Reklamation zum Beispiel sofort, welcher Händler, welcher Ort, welcher Betrag gemeint ist. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, auch gerade für den Kundenservice-Agent. Da musst du in die Merchant-Category-Codes irgendwie reingehen und musst so nach und nach dich quasi durchgraben. Und das kann halt eine tief verwurzelte AI, die agentic ist, dann einfach für dich machen. Dann hast du einen persönlichen Finanzberater, also das, was du immer erzählst von, wie du es dir selber zusammenzimmerst mit Lovable, kannst du hier sagen, ne, der KI-Agent hilft dir dann sowohl dein Ausgabeverhalten anzuschauen und darauf vielleicht sogar Transaktionen zu machen. Du kannst einen Urlaub planen, du kannst ein Sparziel planen und einhalten, du kannst Budgetengpässe vermeiden, indem du dir ein virtuelles Subkonto baust zum Beispiel. Das alles wirklich basierend in Echtzeit auf deinen Kontodaten. Und für eine Produktentwicklung, für eine Bank ist das halt irgendwie toll, weil eine Bank muss das nicht zwangsläufig alles selbst entwickeln auf den eigenen Daten, sondern sie können innerhalb von kürzester Zeit quasi diese KI-Dienste über APIs testen und dann mit den realen Daten validieren und dann Schritt für Schritt integrieren. Das ist ziemlich cool. Ich habe diesen CEO auch einmal angeschrieben, der heißt Edward Maslavekas. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Und er schrieb dann, ne, Banken wollen durch KI immer nur schneller werden. Kriegen sie es aber oft einfach nicht hin wegen der Legacy, weil sie auch Modelle brauchen, die Finanzdaten wirklich verstehen. Und genau das wollen sie liefern. Ja, sie sagen, es ist eine sehr spezialisierte KI für Financial Services, vor allem fürs Retail Banking aktuell, die sich wirklich auf Transaktionen, Kundenverhalten, Zahlungsströme spezialisiert und damit jetzt in Europa groß werden wollen. Und ich finde es eine sehr interessante Art und Weise, so ein Modell zu tweaken.
Ja, und da ein Satz, ich habe ein bisschen geguckt, weil manchmal ist das den Link, den wir auch in die Shownotes packen, das ist erstmal nur so eine Art Startseite, so ein One-Pager, man sieht so zwei Screenshots. Ja. Und dann, wenn man aber bei dem Unternehmen mal schaut, das ist gar kein Unbekannter. Also A, gibt es die schon seit 2018, glaube ich, oder 2017. Ja, ja. Also die kommen aus dem Open-Banking-Bereich, arbeiten auch mit großen Playern, zumindest in UK zusammen. Also es ist jetzt, und haben irgendwie, ich glaube, also bei den zwischen 150 und 300 Mitarbeiter, genau weiß ich nicht, aber jetzt auch mehr als 10. Das heißt, das scheint serious business zu sein und zeigt ja auch so ein bisschen, ne, dass sich jetzt auch Plattformen auskommen, die genau die Dienstleistungen anbieten, auch ein Know-how haben, was etablierte Player sich in der Geschwindigkeit gar nicht aufbauen können oder noch nicht haben. Und dann ist das natürlich eine adäquate Möglichkeit, mit den Dienstleistungen anzubieten, die man sonst nicht anbieten könnte.
Ja, auch so ein bisschen von der auch tatsächlich von der Stange so zu kaufen, ne? Also ich habe jetzt auch verschiedene Gespräche immer, wo andere Banken zu uns kommen und uns fragen, ne, wie haben wir das mit dem Chatbot gemacht und auch mit unserem Doc AI und alle anderen vertikalen Use Cases, die wir bei der DKB mittlerweile haben. Und ich sag so, ja, ihr könnt diesen sehr steinigen Weg gehen, den wir damals gegangen sind, weil es nichts gab, oder ihr kauft es mittlerweile tatsächlich einfach ein. Also diese Make or Buy Entscheidung ist mit KI auch nochmal eine andere. Ja, du brauchst halt irgendwie deine Fundamental Layer, um das auch wirklich selbst zu betreiben, zu feintunen und auch natürlich zu validieren und zu prüfen, und damit es halt kein Unsinn macht. Aber du kannst dir all diese Sachen mittlerweile viel schneller und einfacher einkaufen, als dass du sie selbst baust. Und genau diesen gleichen Weg geht jetzt auch ein Fintech aus Uruguay. Das wiederum hat mir der CEO Edward Maslavec von ButAI gesagt, und die habe ich mir dann angeschaut. Die heißen Prometeo und die machen auch Agentic Banking, aber tatsächlich nur in Südamerika.
Aber auch keine kleinen.
Es ist auch keine kleinen, nee, total. Aber hierzulande kennt man die nicht. Ich dachte dann auch erst so, ja, na mal gucken. Die haben 1000 Banken in 11 Ländern in Südamerika schon angebunden. Ja? Also es ist nicht so winzig. So, ich habe trotzdem noch nie von denen vorher gehört. Und die sagen auch ganz klar, sie wollen selbst nicht irgendwie im Finanzsystem stattfinden, sondern sie wollen so ein Fundamental Layer quasi sein. In Mexiko, in Peru haben, glaube ich, die meisten Banken, ist auch ein, also vor allem Mexiko, ein super fragmentierter Bankenmarkt. Aber da haben das die Banken schon im System. Und was du zum Beispiel machen kannst, das fand ich einen sehr coolen Use Case, ist, dass ein Kunde einfach per WhatsApp-Nachricht ganz simpel, so wie wir es ja auch immer sagen, in so einer Art Super-App, einfach Geld überweisen kann. Er kann im Hintergrund einen KI-Agent quasi anpingen, der die Transaktion automatisch ausführt. Der macht eine Identitätsprüfung, ganz sicher nicht nach GWG in Deutschland, also geldwäschekonform, aber zumindest in Südamerika läuft es, und macht dann innerhalb von Sekunden tatsächlich eine Instant-Buchung. Der kann dir auch sagen, so ein interner Bot für die Bank zum Beispiel, der prüft am Monatsende, welche Konten sind, keine Ahnung, also welche haben zu viel Liquidität, welche haben zu wenig, der verschiebt die Beträge selbstständig, alles sehr gut mit einer Audit-Spur. Und so können Unternehmen und Banken dieses System sehr einfach per API ansteuern, diese Software wirklich ganz einfach integrieren. Die haben das tatsächlich so als No-Code-Portal gebaut. Das heißt, auch kleinere Banken und Financial Service-Dienstleister, die einfach sagen, ich habe nicht wirklich jetzt eine Army an Programmierern, können das trotzdem halt irgendwie integrieren. Noch sagen die, wir gehen auf jeden Fall nicht ins hochregulierte Europa hinein. Südamerika ist immer noch ein sehr guter Spielplatz und nochmal ausreichend Traction für sie. Sehr gespannt, wenn solche Fintechs, vermeintlich klein, jetzt die ihre Länder erobern, wann die nach Europa und dann auch nach Deutschland kommen.
Ja, ich gucke gerade auf die Liste. Ich glaube, das war's. Ne?
Nee, wir haben noch ein paar News von, also Alexa habe ich eine Sache, die muss ich euch auf jeden Fall bitte, noch bitte, sagen. Bitte. Da hast du ja gefragt. Ich bin ja so ein Alexa-User der ersten Stunde. Ich glaube, das war damals zu der Zeit, wo wir alle uns Fintech-Influencer geschimpft haben, so um die 2014, 2015, da gab es diese Listen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Die wurden so
gepflegt. Ja, das waren nur diese Ranking-Dinger, ne?
Ja, die immer André Bajorath und Jochen Siegert so aufs Schärfste hier im Payment & Banking Podcast verurteilt haben. Und ich weiß auch noch...
Fand die geil.
Ich fand die auch geil. Ich stand da immer irgendwie ganz vorne, was aber tatsächlich, also es hatte keine Bewandtnis, außer,
null,
dass ich warum auch immer auf Twitter die meisten Follower und die meiste Interaction hatte. Das kam wiederum aber aus meinen vorherigen beiden Startups, wo Twitter einfach so der heilige Gral war und auch so tatsächlich New Business Development immer über Twitter ging, ja. Und das war so der einzige Indikator für diese Liste. Und damals wurden, weiß ich noch, die ersten 10 von dieser Liste hat Amazon damals auch ausgezeichnet, und die haben eine kostenlose Alexa bekommen, so als erste Influencer, und die sollten dann irgendeinen Tweet darüber machen, und dann hatte ich die, also Alexa, und erst hatte ich die zu Hause, fand es ein bisschen albern, und dann habe ich die mit in mein Startup genommen und alle fanden es geil und es war so das Beste seit geschnitten Brot, super innovativ. So, dann ist 10 Jahre nichts passiert, die steht bei mir immer noch im Wohnzimmer, die Kinder lachen sie regelmäßig aus für ihre nicht vorhandene künstliche und schon gar nicht menschliche Intelligenz, aber die hat jetzt ein Update bekommen. Und angeblich ein ziemlich großes, worauf ich seit 10 Jahren warte. Das Ding heißt jetzt Alexa Plus. Und das soll nicht nur reagieren, sondern das soll, weil es dich ja auch ein bisschen kennt und sowieso immer mithört, agieren. Das heißt, wenn du jetzt so ein bisschen, ne, das in deine Sachen zu Hause eingebunden hast, ins Licht und in deine Security etc., dann kannst du jetzt sagen, Alexa macht das Licht an. Das konntest du schon immer. 50-50, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Mittlerweile erkennt sie, weil sie natürlich auch so eine Ringkamera hat, wenn du reinkommst und im Dunkeln bist, dass sie schon mal das Licht anschaltet. Und sie sieht auch, dass ich es bin, und ich mag mein Licht ein bisschen gedämpfter, weil ich schon so ein bisschen älter bin. Bei den Kindern sieht das dann ein bisschen anders aus. Und die Idee ist quasi, dass Alexa Plus nicht mehr nur noch die Befehle versteht, sondern so diese ganze Situation jetzt über künstliche Intelligenz auch ein bisschen einordnet. Das heißt, die analysiert die Umgebungsdaten, die kennt deine Persönlichkeit, die erkennt so Muster und dann soll sie eigenständig agieren und reagieren. Und die hat so eine neue, sehr gut ausgestattete Ringkamera, die erkennt dann auch, wenn von meiner Katze der Futternapf leer ist, dann sagt sie, Sascha, ne, füll doch da mal ein bisschen was nach, sonst wird der fette Kater immer dünner. Wenn Mülltag ist, dann sagt sie dir, draußen ist, muss die Tonne noch raus, Sascha, sowas. Ja? Und wenn du abends vergisst, die Tür zu verriegeln, dann sieht sie das natürlich auch über die vielen unterschiedlichen Kameras, die es jetzt gibt und sagt, schließ doch bitte die Tür ab, denn Safety first.
Aber USA, ne? Hier noch nicht.
Ja,
oder?
Natürlich
USA. Und ich glaube, ist das nicht dieses Pro-Abo? Also ist das nicht dieses
Alexa Plus? Ja klar, das gibt es ja nicht umsonst. Das wäre Quatsch.
So. Also wäre, also Geld, genau, das, also es wäre nicht, ja klar.
Das ist USA und das ist auch Early Access. Angeblich, habe ich in irgendeinem Reddit gefunden, sollen Deutschland und Österreich als nächstes folgen. Let's see, ja. Also ich finde, so ein paar Sachen klingen total interessant und andere finde ich völlig absurd. Auch datenschutzseitig. Was die jetzt gerade testen wollen in dieser Early Access Gruppe, das nennt sich Search Party. Pass auf. Das heißt, es ist so eine Art digitaler Suchtrupp für, eigentlich sagen sie, für entlaufene Haustiere oder entlaufene Kinder. Das heißt, wenn dein Hund das nächste Mal irgendwie ausbüchst im wunderschönen Siegener Land, dann kannst du die Ringkameras all deiner Nachbarn nutzen und als digitalen Suchtrupp verwenden, um dann automatisch deinen Hund zu finden irgendwo, ne, 12 Häuser weiter, wo er gerade den Futternapf killt oder an der läufigen Hündin schnuppert. Und sobald der Hund Hündin. Ach so, verdammt. Na gut, dann geht der Witz nicht auf. Aber sobald deine Hündin im Sichtfeld auftaucht, kriegst du einen Ping, kriegst eine Geo-Tagging und dann kannst du da hinlaufen und dann zu spät kommen.
Da freut sich doch der Datenschutz.
So, genau. Also,
aber es ist ganz interessant. Also Alexa, ich habe ganz aufmerksam zugehört und immer wenn ich Alexa höre, überkommt mir so eine gewisse Form der Müdigkeit. Weil wir hatten ja nicht ein Ding, hier steht auch noch eins. Ich kann es dir zeigen, weil das Einzige, wo das hier zum Einsatz gekommen ist, war am Wochenende Kindergeburtstag, weil die dann relativ einfach mal eben sagen konnte, spiel mir hier XY und dann noch nicht in der Lage, den Song richtig zu identifizieren. Also es war wirklich furchtbar. Ansonsten stehen die hier rum und machen nichts. Also wirklich nichts. Also ich frage mich, jetzt kommt es eigentlich zu den Gedanken, den ich habe. Der Alexa war ja mal am Anfang ziemlich gut. Es waren nicht die ersten, Siri war ja vorher von Apple. Das war so, okay, ruf XY an. Das hat einigermaßen okay funktioniert. Aber dann kam Alexa und Alexa konnte ja echt eine Menge. Ja. Ich weiß noch damals, dass Jeff Bezos ja irgendwie 1000 Entwickler anfänglich darauf gesetzt hat und irgendwie ganz, ganz, ganz viel Geld da reingesteckt hat. Und dann kam lange Zeit nichts. Und irgendwie haben die das, was auch bei OpenAI, wo auch ja Google mit Gemini richtig viel Gas geben musste, oder auch jetzt Anthropic und wie sie alle heißen, das haben die für mich gefühlt nie aufholen können. Das ist total krass, obwohl die ja so weit vorne eigentlich dabei waren. Die hatten ja den Vorsprung.
Ja, ist schon ein bisschen wie die Story mit Apple und Apple Intelligence. Im falschen Moment irgendwie gepennt und auf einmal macht's Puff. Und also soll man fairerweise sagen, der Amazon-Konzern verdient ja auch so ganz gut und haben eine recht gute Marge. Aber da haben sie sich tatsächlich nicht mit rumbekleckert. Und ich finde es erstaunlich, wie lange dieses System aufrechterhalten wird, ohne tatsächlich irgendeine Art von Innovation. Aber zumindest wollen sie jetzt wieder relevanter werden im Wettrennen um eine kluge KI. Ich würde schon sagen, gegen GPT und Gemini sind die abgehängt. Ist die Frage endgültig oder haben sie nochmal die Möglichkeit zurückzukommen? Weil, also ich meine, es gibt ja schon wirklich viele Alexas. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt es denn? Also eine absurde Anzahl, oder?
Ja, auch hier, ne? Also hier würde ich sehr groß die Trennung machen zwischen, die stehen da rum und verstauben und ziehen sich ihre 5 Volt und werden wirklich genutzt. Die Schwiegermutter nutzt es, die hört damit ihre Schlagersänger-Sender. Das funktioniert auch, für sowas ist das auch ganz okay, aber wirklich nutzen. Ich glaube, was Alexa, und da war ich immer tatsächlich anders als auch andere, Alexa fehlte für mich immer das Frontend, weil du nie gesehen hast, was passiert. Also der Ring dreht sich und dann hast du irgendeine Antwort bekommen, aber du konntest auch nicht wirklich dazwischen interagieren. Du konntest auch gerade so, mach mir so Rezept, ich merke mir doch kein Rezept, was sie mir da aufquatscht. Ja, das musst du sehen.
Ja, weiß ich nicht, da widerspreche ich. Also ich glaube, die waren so da so ein bisschen ihrer Zeit voraus und die haben, glaube ich, dieses ganze Thema Voice sehr früh schon gesehen und verstanden. Die haben es einfach nur nicht gut umgesetzt. Ich glaube, wir werden das Thema Interface demnächst sowieso irgendwie völlig revolutionieren und ist die Frage, ob es überhaupt noch ein Interface braucht, vielleicht für komplexe Themen, aber für ein Rezept und Co. kannst du, glaube ich, auch nach und nach durchführen und eher in so eine Art Dialog gehen, ne, was du alles machst und Co. Aber ich bin bei dir, die haben es einfach sehr, sehr schlecht umgesetzt. Ich habe es gerade mal gegoogelt, angeblich, eigene Aussage, hat Amazon weltweit über 500 Millionen verkaufte und aktive, keine Ahnung, was das bedeutet, ja, gut, Alexa-Geräte.
Aktiv sind die alle, klar.
Also ja, weil die halt 5 Volt ziehen, wie du sagst. Ja,
ja, aber ja, die sind auf jeden Fall
500 Millionen
aktiv.
Ist halt schon, also ist jetzt nicht nichts, ne? So, und wenn du halt irgendwie sagst, du gibst dann ein Major Update drauf, was ich halt so beschissen finde, ist, dass das jetzt halt extra Kohle kostet, ne? Dass Alexa Plus quasi in so eine Art Subscription halt irgendwie reingeht, wo du halt irgendwie sagst, dieses Ding steht da jetzt rum und du könntest es entstauben und wirklich mal wieder verwenden und musst jetzt dafür, weiß ich gar nicht, $5 oder $10 im Monat nochmal extra abdrücken.
Ja, bin noch nicht sicher. Und wo wir gerade aber über Hardware sprechen, es gibt ja Neuigkeiten tatsächlich von OpenAI. Da gibt es ja dieses Hardware-Startup namens, ich habe den Namen vergessen, zusammen mit Johnny Ivy. Da gibt's Neuigkeiten. Und zwar, sie haben Probleme. Es gab ja eine Zeit lang das Gerücht, dass es so eine Art Necklace werden soll, also ein Anhänger, den ich mit mir rumtrage. Und das Problem, was sie wohl haben, ist, dass sie die Technik und Akkulaufzeit nicht in so ein kleines Gerät bringen. Und so wie es momentan aussieht, wird es ein portables Gerät sein, was ich überall mit hinnehme, aber mir quasi dann, wenn ich mich an den Arbeitsplatz setze oder in die Küche gehe oder am Auto irgendwas mache, ist eher daneben stelle. Also es ist so wie so ein kleines Gadget, was ich dabei habe, aber es ist nicht so, dass ich es wie irgendwie umhänge, wie dieses Human AI oder Humane hieß es. Den gibt es ja auch nicht mehr. Sondern ehrlicherweise hört sich das tatsächlich schon fast an wie so eine kleine Alexa, die mit Akku und ein bisschen mehr kann. Also da bin ich gespannt. Aber es soll bald nicht mehr, also noch in diesem Jahr mehr dazu geben und auch eine Ankündigung.
Ja, das glaube ich ja nicht. Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ich habe nur gelesen, dass sie
eine Ankündigung, nicht dieses Jahr kommen.
Okay, ja, stimmt. Okay, ich glaube, die haben halt echt viele Prototypen. Und jetzt geht es aber halt darum, du musst den richtigen auswählen, weil du hast nicht die Kapazitäten, zwei oder drei verschiedene gleichzeitig zu entwickeln, um die dann halt irgendwie auch auf Market Fit zu testen und dann halt irgendwie rauszubringen. Ich glaube, das Ding muss sitzen. Und da hat natürlich Johnny Ive sehr viel Erfahrung, zumindest in der Erkennung, was halt relevant ist, in den Usergruppen und dann tatsächlich auch rein. Aber beide haben nicht die Erfahrung, glaube ich, dieses Ding dann auch rauszubringen, zu distribuieren, eine wirkliche Marktmacht rauszubringen für ein Hardware-Device. Das hat Johnny Ive bei Apple nie getan. Er war schon im Keller mit seinen Design-Teams, aber die eigentliche Vermarktung, das war er nie. Das muss man auch immer klarstellen. Ne? Das war die Apple-Maschine drumherum. Sam Altman kann das noch nicht. Der verkauft Software, aber noch keine Hardware. Und ich glaube, der sieht halt auch schon mit Human AI und Co. diese Themen, die einfach so krass gefloppt sind. Das kann sich OpenAI nicht erlauben. Ich glaube, oder ne, die Apple Vision Pro und all diese Themen. Ich glaube, jetzt geht es darum, wirklich das richtige Device auszuwählen und dafür vielleicht auch nochmal irgendwie einen Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahr länger zu brauchen, als dann halt irgendwie einen Flop zu riskieren. Gar nicht monetär, ich glaube, das ist scheißegal, die verdienen so viel Geld oder können so viel Geld einwerben, aber du kannst dir eigentlich jetzt nicht diesen Schnitzer in deiner Reputation erlauben. Auch für Johnny Ive geht es, glaube ich, darum, jetzt den richtigen Schritt zu machen. Gespannt. Ich habe noch eine News aus Berlin, weil wir immer so ein bisschen darüber haten, dass es irgendwie keine wirklichen erfolgreichen KI-Startups außer Helsing und diese ganzen Militärdinger gibt. Aber eines ist Parloa. Wir haben über die schon einmal kurz gesprochen. Das ist ein Berliner Unternehmen, 2018 gegründet von Malte Kosup, Stefan Ostwald aus Berlin. Und die haben gerade die magische Marke von 1 Milliarde Euro tatsächlich, nicht Dollar, Euro Unternehmensbewertung erreicht. Und finde ich super spannend. Glückwunsch an der Stelle. Wir sprechen auch regelmäßig. Die haben gerade letzte Woche eine sehr große Wave Festival in Berlin gehabt, wo sie es auch announced haben. Und die bauen wirklich vollwertige KI-Agenten, die so ja, Kundenanfragen verstehen, beantworten und machen vor allem alles mit Voice. Ja, die haben mittlerweile auch wirklich echt Schwergewichte. Also wir haben angefangen mit denen, glaube ich, vor 1,5 Jahren zu sprechen. Damals gab es noch nichts Großes. Die haben jetzt bei IKEA sind sie voll im Kundenservice. Die haben den ganzen Kundenservice von Booking.com, Allianz. Und wirklich cool finde ich den Einsatz bei ATU. Ne? Also diese Autoteile, weiß ich gar nicht, Unger irgendwie?
Unger,
ne? Ja, witzig, habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nie ausgesprochen. Aber diese Autobude für Ersatzteile und Reifenwechsel. Und dort beantwortet die KI inzwischen 60% aller Kundenanfragen komplett eigenständig. Ne? Macht irgendwie Öffnungszeiten, Reifenwechseltermin, weiß der Teufel was. Und das ist echt cool. Und ich finde, dieses Geschäftsmodell ist auch mal einfach ein anderes. Ne? Die Unternehmen bringen ihre Daten mit, Parloa liefert dann die Intelligenz, macht einen Serviceagenten und baut es wirklich agentic. Und die sind halt eine von denen, die nicht Modelle entwickeln, sondern quasi total modellagnostisch darauf aufsetzen und da echt die Use Cases für Unternehmen bringen, auch Banken und Finanzdienstleister, um dann tatsächlich auch mit deutscher Architektur und Infrastruktur in sehr geclusterten Umgebungen das Ganze auszurollen, finde ich wirklich cool, die Jungs, und die machen das toll. Also schaut es euch gerne mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Und es ist ein bisschen Werbung irgendwie auch für deutsche Unternehmen, weil das ist echt zäh, da irgendwie erfolgreiche zu finden, die nicht nur sagen, ja, wir haben irgendwie früher Krypto gemacht und machen jetzt irgendwas mit AI.
Ja, auch mal gute Nachrichten aus Europa und in dem Fall Deutschland. Ich gucke auf die Uhr, lieber Sascha. Wir haben jetzt in 27 Sekunden genau 60 Minuten, nämlich eine Stunde voll.
Bei dir klingelt auch irgendeine Glocke die ganze Zeit im Hintergrund. Ich glaube, es ist Zeit für dich als ultraorthodox gläubigen Christ mal wieder irgendwie nicht ins Betty, sondern in die Kirche zu schlappen, oder?
Wir sind ja hier bei den, hier sind ja die Amish. Das ist ja im Land, das sind alles Amish.
Es wird einiges klar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das nehme ich zum Auftakt, um mich ganz herzlich dabei zu bedanken, wenn ihr noch dabei seid, für eure Treue. Wenn ihr Ideen habt, über die wir noch mehr sprechen, wenn ihr sprechen sollen, wenn ihr auch Startups, Fintechs hackt oder Use Cases, die wir mal ein bisschen näher beleuchten, schickt sie uns. Das macht immer viel Spaß, da so ein bisschen in so ein Rabbit Hole zu gehen. Wenn ihr aber auch Feedback habt, meldet euch gerne bei uns über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ansonsten würde ich sagen, morgen, ich glaube, 13. Oktober ist Release. Wenn ihr das hört, habt eine wunderschöne Woche, kommt gut durch den Herbst und wir hören uns bald. Macht's gut, ihr Lieben.
Vielen Dank. Bis bald.